darf jetzt auch alle recht herzlich am Livestream begrüßen. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Und wie es weitergeht, darf der Helmut erklären.
Vor circa 6 Wochen hat uns der Daniel Justus erklärt. Daniel Justus sucht uns immer noch die Prediger für den Sonntagsdienst. Und weil Martin ja die Namen noch nicht kennt und die Personen. Und dann musste er uns mitteilen, dass er für den Ostersonntag noch keinen Prediger hat. Und dann ist es auf uns zurückgefallen und dann hat man mich gefragt, kannst du jemanden suchen, der an Ostern predigt? Und da habe ich gleich 4 Stück gefunden. Ja, Hanna, willst du gleich kommen? Oder? Mich Hanna? Und zwar habe ich ihnen einfach gesagt, was bedeutet die Ostern? Und das war die Vorgabe. Und dann hören wir noch mehr.
Ja, genau. Der Herr ist auferstanden. Das war heute Morgen richtig cool. Ann-Kathrin, Chris und ich, wir haben so einen stille Spaziergang gemacht um Inzikofen da in der Nähe. Und dann haben wir die Miri so getroffen. Und dann ist die Miri auch gerade so gelaufen, hat einfach gesagt, Jesus lebt. Und irgendwie, ich weiß nicht, wir haben nachher gesagt, das hat uns so mit Freude erfüllt. Das war irgendwie richtig cool. Genau, Jesus lebt und das feiern wir auch heute. Als du mich gefragt hast, hey, kannst du was sagen, was Ostern für dich bedeutet, habe ich gedacht, ja, kann ich schon machen, da wird man schon was finden. Und ich habe gemerkt, dass Ostern ist halt einfach so ein weites Feld, da könnte man so viel erzählen, was das alles bedeutet, was es bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, was das hat so eine Fülle. Ja, da könnten wir jetzt ewig drüber reden, aber ich will jetzt so ein paar Aspekte, die mir irgendwie einfach wichtig geworden sind, will ich mit euch teilen. Genau, also kein Vollständigkeitsbericht. Ich war am Karfreitag, war ich mit einer Freundin spazieren, also so wandern. Und dann, als wir dann am Gipfelkreuz waren, war da so eine Gruppe von so jungen Typen und die haben so Musik in so eine Box laufen lassen und dann waren wir so ein bisschen unterhalb noch und wir wollten ja auch da hoch und dann sagt die Freundin so zu mir, und bist bereit, den Typen von, also das Evangelium zu erzählen? Und ich war so, klar. Und dann sind wir da hochgegangen und dann hat sie dann so gefragt, so hey, wisst ihr eigentlich, was an Karfreitag passiert ist? Und es war irgendwie so voll, also ich war irgendwie die ganze Zeit so irgendwie, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Immer so, ja, das, was sie sagt, so habe ich nachher auch Chris und Ann-Kathrin erzählt. So, ich war irgendwie so voll, was kann ich da eigentlich überhaupt sagen? Und irgendwie hat es mich nochmal so voll beschäftigt. Hey, was ist an Karfreitag eigentlich passiert? Sie hat dann so gesagt, hey, das war eigentlich das Krasseste, was jemals passiert ist, also eigentlich das Zweitkrasseste, und hat dann so ein bisschen erzählt. Leider kam es dann nicht so richtig zu einem Gespräch, aber irgendwie fand ich es trotzdem so voll, für mich irgendwie voll inspirierend. Und ich muss so sagen, Karfreitag hat ja auch viel mit unserer Sünde zu tun. Und irgendwie, so über Sünde redet man ja nicht so gerne. Das ist ja so, irgendwie hat es auch immer was mit schlechtem Gewissen zu tun. So, Jesus musste jetzt wegen mir sterben. Ist irgendwie immer so, hat für mich irgendwie immer schon so einen schwierigen Beigeschmack gehabt. Ich hatte, als ich Theologie auf Grundschullehramt studiert habe, hatte ich so einen Dozent, der hat gesagt, Sünde, das ist auch ganz veraltet, darüber redet man eigentlich nicht mehr. Und dann fand ich es aber voll spannend, als ich dann mit meinen Grundschülern über warum Jesus gestorben ist und dass er unsere Lasten trägt, geredet habe, habe ich so gesagt, hey, was gibt's denn so für Lasten? Was tragen wir denn so für unsichtbare Lasten mit uns rum? Was belastet uns? Und dann kamen schon so Sorgen, aber einer hat auch gesagt, mich belastet es voll, wenn ich was Schlechtes gemacht habe. Also eigentlich ist es ja voll dieses, hey, wohin mit unserer Schuld? Das belastet mich und das trennt mich auch von Gott. Irgendwie voll oft denken wir so, ganz ehrlich, so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Ja, Gott kann mich doch trotzdem irgendwie annehmen. Das geht doch eigentlich auch. Was hat jetzt Gott? Kaum, dass ich jetzt ein paar Mal gelogen habe, ist doch jetzt nicht so wild. Also ich habe mich schon oft dabei erwischt, dass ich so denke, hey, eigentlich, ich bin schon gut genug. Ich kann eigentlich schon zu Jesus kommen. Eigentlich passt es schon. Und dann habe ich mich aber in letzter Zeit viel mit so Gottes Heiligkeit beschäftigt und dass Gott so schön ist, so rein, dass in der Bibel ganz oft davon die Rede ist, wir können nicht von uns aus zu ihm kommen. Menschen erzittern vor ihm, vor seiner Herrlichkeit, vor seiner Heiligkeit. Man kann das gar nicht aushalten. Ich musste so dran denken, dass der Joel hat mal erzählt, als er in Südafrika war, die hatten so ein richtig lautes Auto. Und als sie da so damit gefahren sind und die ganze Zeit dieser Lärm war, und sie sind dann ausgestiegen, also irgendwann hatten sie sich an den Lärm gewöhnt und irgendwann sind sie ausgestiegen und die Stille hat ihnen wehgetan. Und ich glaube, bei uns ist auch manchmal so, wir gewöhnen uns so an, so vielleicht das Schlechte auch ein bisschen, so hey, ist doch normal, so nobody's perfect, aber wenn wir in Gottes Heiligkeit treten, in diese Vollkommenheit, dann tät es uns weh, wir könnten vor Gott nicht bestehen. Und so dieses, das hat mich irgendwie innerlich so voll zerrissen und ich habe gemerkt, ich habe manchmal so ein Wischiwaschi-Gottesbild, so ja, passt schon, ist doch alles nicht so schlimm, aber Gott ist komplett heilig und gerecht, er hält die Sünde gar nicht aus und ich habe gemerkt, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich mich jetzt die ganze Zeit schlecht fühle, sondern eher zu erkennen, hey, wie ist eigentlich Gott? Dieser Gott steht über allem. Wenn ich vielleicht manchmal denke, oh, was denken die Leute von mir, was denken die Leute von mir, ist alles voll egal. Es ist wichtig, hey, was denkt eigentlich Gott über mich? Er ist heilig, er ist der, wo es eigentlich überhaupt nur drauf ankommt, was er eigentlich denkt. Er ist so anders irgendwie. Also ja, das ist irgendwie, wir würden das wahrscheinlich gar nicht aushalten. Wahrscheinlich kennt ihr auch die Stelle in Jesaja 6, wo Jesaja so eine erlebt, wie Gott ihm begegnet und wie die Engel sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Also wenn wir Gott begegnen, dann wird uns bewusst, hey, wir sind eigentlich nicht würdig. Wir sind eigentlich nicht würdig, weil er so komplett herrlich ist. Und genau, jetzt ist es so, wir sind ja getrennt von ihm. Wir können nicht zu ihm kommen und trotzdem sagt er, also voll oft ist es ja so, dieses humanistische Weltbild sagt ja schon, wir Menschen sind gut. Und ich glaube, es ist schon so, dass wir Menschen uns sehnen nach dem Guten. Wir sehnen uns nach Liebe, nach Vollkommenheit, nach Schönheit, nach Reinheit. Wir sehnen uns danach. Es ist in uns reingelegt, aber wir schaffen es voll oft einfach nicht, gut zu sein. Wir schaffen das nicht, obwohl wir es wollen. Vor kurzem war auch so ein Vers des Tages, war, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Also Sünde bedeutet nicht einfach so, ja, ich mache halt mal was hier und da, was nicht so korrekt ist, sondern es bedeutet, das, was eigentlich gut ist, nicht zu tun. Und da merkt man so, wow, 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 das kriege ich ja nie hin. Das schaffe ich ja gar nicht. Ich kann nicht von mir aus so gut sein. Und Jesus sagt auch, nur Gott allein ist gut. Nur er schafft es. Und Gott sehnt sich, nicht nur wir sehnen uns nach diesem Göttlichen, sondern auch er sehnt sich nach uns. Obwohl wir eigentlich nicht würdig sind, aber er sehnt sich nach uns. Und ich habe auch mit den Kindern so besprochen, als wir so ein bisschen so den Kreuzesweg durchgegangen sind, habe ich dann so gesagt, so hey, warum, wenn Jesus doch Gottes Sohn ist, warum ist er nicht an der Stelle, wo er verspottet wurde, wo alle gesagt haben, hey, wenn du doch Gottes Sohn bist, dann komm doch runter vom Kreuz. Warum hat er das nicht gemacht? Und dann haben wir so ein bisschen besprochen, so hey, dann hätte er gezeigt, okay, ich bin stärker als die Spötter. Ich bin stärker als die Römer. Aber weil er auferstanden ist, hat er gezeigt, hey, ich habe den Tod besiegt. Ich habe das, was das Allergrößte ist für uns Menschen, das habe ich besiegt. Und ich habe alles überwunden. Ich habe alle eure Lasten, alles, was ihr mit euch rumschleppt, habe ich überwunden und habe es mit in den Tod genommen. Und ich glaube, das ist irgendwie sowas, was nochmal ganz neu dann auch zeigt, so hey, es geht nicht darum, dass du dich schlecht fühlst, sondern es geht darum, dass du merkst, so hey, ich kann vor Gott nicht bestehen, aber ich will diese innige Gemeinschaft mit ihm haben und er hat alles dafür getan und ich darf meine Last bei ihm ablegen. Und das Coole ist, dass ich nicht nur meine Last bei ihm ablegen darf, sondern ich darf auch im Gegenzug die Wahrheit bei ihm abholen. Ich darf die Last, alle Lügen, die ich vielleicht glaube, wo ich vielleicht auch unbewusst glaube. Ich hatte früher öfters so Situationen, wo ich übersehen wurde und dann habe ich so angefangen zu glauben, ah, okay, ich werde nicht gesehen. Und dann zu sehen, halt, stopp, das ist eine Lüge. Ich darf diese Lüge bei Jesus ablegen. Ich darf mich von dieser Lüge abwenden und ich darf seine Wahrheit nehmen, die sagt, hey, und du bist ein Gott, der mich sieht, was ja auch die Jahreslosung ist. Und das nehme ich für mich an und ich darf in Freimütigkeit zu ihm kommen, weil er schon alles getan hat. Genau, das ist so der Aspekt, den ich euch mitgeben will.
Ja, guten Morgen auch von mir nochmal. Ich wurde auch gefragt, euch was über Ostern mitzuteilen, was ich erlebt habe oder was Ostern für mich bedeutet. Da ich schon in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, kenne ich die Geschichte und das Ereignis Ostern an sich und dessen Bedeutung. Aber es ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist wirklich ein Ereignis beziehungsweise das Ereignis von uns Christen. Und es ist nicht nur ein Ereignis, an dem der Einzelhandel Geld verdient, mit den ganzen Süßigkeiten, der Schokolade, der Dekoration, die immer gekauft wird, alles gut und schön, aber darum geht es nicht. Der wahre Grund für Ostern ist vielen Menschen heutzutage gar nicht mehr wirklich bekannt. Und das finde ich traurig. Für viele wird Ostern eigentlich nur noch mit Osterhase, Ostereier suchen und Familienfeiern, Festen assoziiert. Aber warum wirklich Ostern gefeiert wird, warum wir das als Christen wirklich noch von Bedeutung sehen, das wissen viele gar nicht mehr. Und das müssen wir wiederbringen in die Welt, das müssen wir weitergeben, das müssen wir repräsentieren und dafür stehen, dass wir an Jesus glauben, dass wir an den Tod glauben und an die Auferstehung. Und daran bin ich erinnert worden, dass Ostern das Ereignis ist, was ist das Bedeutsamste, was wir haben, das, was wir auch in der Bibel zu finden wissen dürfen, was niedergeschrieben ist, was der Wahrheit entspricht, Jesus' Kreuzigung und seine Auferstehung. Jesus hat solche Qualen erlitten, nur für mich. Er ist für mich ans Kreuz gegangen und ist für mich gestorben. Und er hat meine Sünde und meine Fehler auf sich genommen, damit ich frei sein darf, damit ich in Freiheit leben darf. Und das ist so, so viel. Aber es endet nicht mit seinem Tod, sondern es geht weiter mit der Wiederauferstehung. Und das Grab ist leer. Er ist auferstanden und Jesus kam zurück auf die Erde und brachte den Sieg mit sich für uns. Und auch wenn wir denken, es sind schlimme Zeiten oder es kommen schlimme Zeiten und wir machen einiges durch in unserem Leben, aber was Jesus gelitten hat, können wir uns nicht mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Passion Christi kennt. Wenn ich den sehe, der ergreift mich so sehr, aber der stellt nur ansatzweise dar, was Jesus wirklich für uns getragen hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt und das aushalten könnt, es ist nichts für schwache Nerven, aber guckt ihn euch an, der ist wirklich, wirklich gut. Aber wie gesagt, das zeigt nur ansatzweise, was Jesus für mich oder für euch getragen hat. Und wie Savannah schon vor dem Lobpreis gesagt hat, Jesus ist wiedergekommen und brachte den Sieg. Er brachte das Leben, das Geschenk für uns. Wenn wir also an ihn glauben und an ihm festhalten und ihm vertrauen und ihm unser Leben geben, dann kriegen auch wir den Sieg. Entweder noch hier auf der Erde, aber spätestens im Himmel, wenn wir bei ihm sind. Dann haben wir die Ewigkeit und dann dürfen wir ewig leben. Und das ist, was zählt. Der Glaube an Jesus Christus und dass wir ihn annehmen. Und daran wurde ich nochmal erinnert. Denkt daran, was wirklich passiert ist. Wie das Abendmahl, was er mit seinen Jüngern gemacht hat, was wir auch regelmäßig feiern und an ihn denken. So ist Ostern nicht nur ein Ereignis im Jahr, wo wir 2 Tage mehr in der Woche haben als Berufstätige, sondern es ist wirklich das Ereignis, wofür wir als Christen stehen. Für den Tod Jesu und für seine Auferstehung, damit ich frei sein darf, aber auch damit mein Nachbar, meine Schwester, wer auch immer aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, jeder Mensch, der auf dieser Welt ist, darf diese Freiheit erfahren. Und nur aus Gnade von Gott und aus Liebe zu uns brachte er Jesus Christus. Und das ist Ostern für mich, Leben in Freiheit.
Ja, als Helmut mich gefragt hat, kam mir sofort ein Bibelvers in den Kopf. Und da steht am Ende vom Matthäus-Evangelium, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und das passiert durch das Kreuz. Genau, mir ist der Sieg bewusst geworden. Da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. In Kolosser 2, Vers 15 steht, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also Jesus hat am Kreuz gesiegt. Und ja, jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum musste Jesus überhaupt siegen? Um euch da ganz kurz mit reinzunehmen. In 1. Mose lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat den Menschen geschaffen und hat zu ihm gesagt, du sollst herrschen. Du sollst herrschen über Fische, Vögel, Landtiere. Und dann sagt er über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Also beinhaltet das alles. Also hat Gott den Menschen schon geschaffen zum Herrschen. Aber wir wissen alle, dann kam der Sündenfall. Und in der Bibel steht, durch die Verfehlung eines einzigen ist der Tod, also der Teufel, zur Herrschaft gekommen. Und deshalb herrscht jetzt nicht mehr der Mensch, sondern der Tod. Und Gott hatte dafür eine Lösung. Und er hat Jesus geschickt, seinen Sohn, der rein ist und ohne Schuld. Und damit wir wieder Beziehung mit ihm haben dürfen und können. Und wir lesen das dann in den Evangelien. Da ist Jesus dann da und er wird dann vom Teufel versucht. Der Teufel versucht ihn da so ein bisschen zu bestechen oder wie man das sagen will. Das steht in Matthäus 4, Vers 8 bis 11. Ich lese es euch vor. Da hat der Teufel schon Jesus 2-mal versucht. Und das 3. Mal heißt es dann, schließlich ging der Teufel mit ihm, also mit Jesus, auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Also Jesus hätte nicht ans Kreuz gehen müssen, wenn er der Herrscher dieser Welt sein wollte. So steht es zumindest mal in der Bibel. Er hätte sich vor Satan niederwerfen können und dann wäre er der Herrscher dieser Welt geworden. Aber warum hat er es nicht getan? Eigentlich ganz einfach, weil dann hätte er sich dem Teufel, dem Tod unterwerfen müssen und dann wäre er getrennt gewesen von Gott. Und er hätte nicht Gottes Wille getan, warum er auf diese Welt gekommen ist. Denn Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und Jesus ist jetzt nicht nur Herrscher dieser Welt. Das lesen wir in Matthäus 28, Vers 18. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Also er hat nicht nur die Herrschaft auf der Erde, sondern auch im Himmel. Und ja, jetzt ist es schön und gut, Jesus hat den Sieg, aber was bringt es mir? Jetzt kommt das Wichtigste und das will ich mit euch vorlesen in Römer 5, Vers 17. Da steht, ist durch die Verfehlung eines Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so werden erst recht alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen haben, durch den einen, durch Jesus Christus, leben und herrschen. Das heißt, wenn wir also Jesus als Retter und Erlöser annehmen, dann leben und herrschen wir mit ihm. So steht es in seinem Wort. Also können wir das glauben. Und ich glaube, das bezieht sich nicht erst auf den Himmel. Wir lesen, dass wir leben werden in Ewigkeit, das ist das Leben nach dem Tod, aber wir werden auch herrschen. Und in Markus 11, Vers 23 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich hoch und stürze dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Also Jesus sagt hier ganz klar zu seinen Jüngern, sie sollen herrschen, sie sollen befehlen, sie sollen sagen, Berg, geh. Das ist kein Bitten zu Gott, es ist ein Herrschen. Es ist ein Herrschen zu dem Berg, zu dem Umstand. Und wir sind Stellvertreter von Jesus. Jesus ist gegangen, Jesus ist in den Himmel gegangen, er ist nicht mehr hier. Er lebt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und wir sollen jetzt das tun, was er gemacht hat. Wir sollen seinen Sieg das ausnutzen auch. Er hat nicht umsonst gesiegt, sondern er hat gesiegt. Und wir sollen die Werke des Teufels vernichten. Und nochmal zwei Verse oder in der Bibel, was für mich Ostern, das trifft es eigentlich ganz gut, was es zusammengefasst ist. Das lesen wir einmal in Kolosser 2, Vers 12 bis 15. Da steht, in der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben. Durch ihn wurdet ihr auch zu neuem Leben erweckt, weil ihr auf die wirksame Kraft Gottes vertraut habt, der Christus aus den Toten auferweckte. Ihr wart ja auch tot, in Schuld und in euren unbeschnittenen, sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit ihm lebendig gemacht und uns die ganze Schuld vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also eigentlich ist das Ostern einmal zusammengefasst. Und dann möchte ich noch Jesaja 53, Vers 5. Das ist eine Prophetie, was sich erfüllt hat an Ostern. Da steht: Doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Striemen sind wir geheilt.
Jetzt haben wir noch eine Zuschaltung aus den Bergen. Die Sinja konnte nicht hier sein, aber sie hat...
Hallo ihr Lieben. Als Helmut mich vor 6 Wochen gefragt hat, ob ich nicht auch meine Gedanken dazu äußern möchte, was Ostern für mich bedeutet, da habe ich voll gern Ja gesagt. Was ich in dem Moment noch nicht wusste, war, dass ich auf mein ganz persönliches eigenes Ostererlebnis zuschlitter. Meine Welt war damals noch voll in Ordnung. Die war zwar voll, es war viel, aber sie war erfolgreich. Und es hat alles irgendwie so gelaufen. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt 2 Fresszettel vollgeschrieben mit Ideen, was Ostern für mich bedeutet und wusste gar nicht, was ich mit dort teilen soll. Und dann war auf einmal alles anders. Ich glaube, so ging es den Jüngern auch. An Palmsonntag sind sie dann mit Jesus eingezogen in Jerusalem und alle haben Jesus zugejubelt, haben ihre Kleider ausgezogen und Jesus ist da drauf, mit dem Esel geritten, haben ihm zugewinkt und die Jünger hatten wahrscheinlich das Gefühl, sie sind auf der richtigen Seite. Sie haben den Helden gewählt. Das war so ein richtiger Moment, wo man Selfies macht, um die später den Enkeln noch zu erzählen, so ein richtiger Heldenmoment. Und dann, ganz plötzlich, ein paar Tage später, mitten in der Nacht, sind im Garten auf einmal Soldaten, nehmen Jesus gefangen und die Jünger müssen selber drum fürchten, gefangen genommen zu werden und rennen weg. Heldenmoment vorbei. Albtraum startet. Und am nächsten Morgen, wo sie aufwachen, ist der Albtraum immer noch nicht vorbei. Jesus wird verhört, wird gekreuzigt und der Albtraum geht weiter. Selbst als er stirbt, Albtraum. Bei mir ist niemand gestorben, aber bei mir ist eine Blase geplatzt. Das hat angefangen damit, dass auf einmal eine Bilanz nicht geklappt hat. Ich musste die Bilanz 3-mal machen, das ist mir davor noch nie passiert. Und der Mandant, also mein Kunde, war so unzufrieden, das kannte ich so nicht. Dann hat meine beste Freundin gekündigt, die ist auch Christin. Dann hat ein Geschäftsführer noch gekündigt und dann ging diese Schrottwelle einfach so weiter. Und jeden Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste gar nicht, was erwartet mich heute. Der Albtraum hat einfach nicht aufgehört. Man wusste ganz genau, es geht immer so weiter. Und das hat mich persönlich echt fertig gemacht. Das hat mein Selbstvertrauen angekratzt. Das hat mein Vertrauen in Menschen angekratzt. Meine Leichtigkeit mir weggenommen. Genau. Und dann musste ich da immer noch drauf achten, nach außen stark zu sein, aber innerlich konnte ich eigentlich gar nicht mehr. Und dann bin ich so auf dem Sofa gesessen und eher mehr geschlafen und dann habe ich dieses Lied gefunden. Gott ist gut, das, wo ich euch, mit euch gesungen habe. Und da heißt dieser Text, da ist immer ein Weg und da ist immer ein Licht und es wartet immer ein Wunder auf dich. Und das hat mir so gut getan. Und dann war auf einmal in meinem Postfach, vom E-Mail-Postfach, war dann noch ein Bibelvers, der steht im Römer 8, 37. Mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Jesus, der uns so sehr liebt. Und dann musste ich wieder an Ostern denken. Am 3. Tag des Albtraums ist Jesus dann auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer, mein Retter und mein Erlöser erlebt. Und seitdem ich das wieder weiß, dass Gott einfach siegt und dass er auf meiner Seite ist, ist wieder Hoffnung da. Die Situation hat sich noch nicht verändert, aber ich habe einfach wieder Hoffnung. Und ich weiß, dass diese Kraft, diese Auferstehungskraft in mir lebt und dass sich Gott zu mir stellt und dass Gott für Gerechtigkeit ist. Und dass ich irgendwann wie die Jünger Ostern feiern kann. Dass irgendwann es wieder gut ist. mein Ostermoment kommt. Und das bedeutet Ostern gerade für mich, dass jeder Schrecken irgendwann ein Ende hat, dass am Schluss gut ist, dass kein Albtraum für immer ist, sondern dass ein Albtraum ein Ende hat, weil Jesus auf unserer Seite ist. Genau, aber aktuell braucht meine Seele echt Ruhe und die muss sich von diesem Schreck- und Schockmoment echt noch erholen. Deshalb bin ich mit dem Tom gerade auf Erholungstour in den Bergen und es tut diese Natur so gut. Meine Kinder sind bei meiner Schwester und wir tanken Gottes Schönheit und seine Schöpfung, seine Größe auf. Und so grüße ich euch ganz, ganz herzlich. Ich habe euch so gern. Vergesst nicht, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Jesus, der uns so sehr liebt. Römer 8, 37. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.